Liebe Steady-UnterstützerInnen, vielen Dank für euren Support.
Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Und heute mal wieder in atemberaubender Kombination bei Tim aus dem Wohnzimmer. Allerdings diesmal nicht der Tim und ich, sondern mit uns noch dabei ist der liebe Tobi, der gerade schon geiernd auf sein Bier guckt.
Geiernd, das haben wir
auch noch hallo. Qualitativ hochwertig auf der Gästeposition hier Verstärkung dazu geholt, und zwar den Max vom Ringcast. Max, cool, dass du dabei bist.
Wow, jetzt bin ich sprachlos, also so wurde ich noch nie angepriesen. Vielen Dank, Dankeschön, danke.
Ja, aber kein Druck, du musst die Qualität heute in die Folge bringen anscheinend.
Boah, ey, bin mal kurz weg, gell?
Ja, Qualität ist ein gutes Stichwort, denn auch auf der Vergenusswurzelposition sind wir heute wirklich blendend besetzt. Und Tobi, fang doch mal an, erzähl uns was zu dem Bierchen, was du da schon seit einer Minute anhimmelst.
Ich könnte ja damit anfangen, wie es heißt. Wir trinken nämlich von Fleuter das, ja, jetzt ist die große Frage, Zwickel, Hashtag Kellerkind, Raute Kellerkind, wie auch immer. Auf jeden Fall Zwickelbier von Fleuter, und ich habe auch schon probiert, ich habe es nicht nur angehimmelt, ich habe leider den Fehler gemacht und davor relativ viel Tzatziki gegessen. Mein Mund ist eigentlich nur mit Knoblauch gefüllt, aber es schmeckt trotzdem sehr lecker. Ich finde, es hat so diesen typischen, ja, Zwickelgeschmack. Ich weiß gar nicht, wie man den gut beschreibt, aber das trifft es für mich ganz gut. Also ich bin sehr zufrieden gerade.
Tim, was sagst du?
Also ich kann mich nur anschließen. Es ist ein sehr brotiges Bier, finde ich, so vom Geschmack her. Aber saulecker. Es hat dieses typisch, ich weiß, das Wort ist ausgelutscht, aber also Fleuter schmeckt ja mal wirklich fruchtig. Und das ist auch da dabei, und das schmeckt so ein bisschen wie so ein Spezialbrot mit so Nüssen und
Ich finde es nicht diese komische, fruchtige Geschichte, wie es irgendwie so IPA oder so oft hat, oder diese ganzen Craft-Biere, sondern irgendwie was sehr Dezentes.
Ja, Früchte, die halt nicht vergoren sind.
Ja, genau.
Auch mir schmeckt es hervorragend. Es knallt mir mit Geschmack in die Fresse, und zwar angenehm. Das gefällt mir. Ja, zum Thema etwas brotig, fruchtig, würde ich sagen, Freunde, tut diese Joghurt-Shakes, die Mahlzeiten ersetzen, weg und trinkt einfach Fleuter Zwickel. Das wird jetzt hier zur vollwertigen Mahlzeit erklärt. Apropos Mahlzeit.
Ja, wir sind, wir müssen noch was anfügen, wir sind ja jetzt irgendwie schlechte Gastgeber, und der Max hat leider kein Bier von uns bekommen, weil das alles sehr kurz
und wieder.
Das schon wieder, das ist aber alles gar nicht schlimm, weil, wie ihr vielleicht am Ende der Folge auch hören werdet, sehen wir uns ja in ein paar
Tagen. Wenn ihr bis dahin dranbleibt.
Genau. Und du bekommst natürlich deine Biere, die wir nochmal zusammentragen, welche es genau sind.
Das ist irgendwie so ein Ding, dass hier Leuten nie. Nein, ich krieg auch noch ein paar Biere, glaube ich.
Also normalerweise versuchen wir unsere Gäste ja durchaus vorzeitig zu versorgen, aber gerade so die letzten paar Monate ist es mit den Terminfindungen jeweils immer sehr spontan, und da haut das leider nicht immer hin.
Kein Problem.
Aber, wie schon angesprochen, es gibt ja die Tolkien-Tage, man sieht sich, ja, dann kann man auch das Bier von einem Jahr irgendwie noch nachdings
auf jeden
nachreichen, Fall. Nachverkosten und
ist relativ
dabei quatschen, ohne aufzunehmen.
Ist relativ lustig. Wir haben gestern auch aufgenommen, gestern Abend, also Ringcast-Folge. Und da haben wir, ja, also Philipp hat ein Bierchen getrunken, Bernd hat einen Tee getrunken und ich habe auch ein Bierchen getrunken, und wir haben so ein bisschen an euch orientiert, was wir denn so trinken, und mein Bier war wirklich schlecht. Also das kann ich nicht.
Oh nein.
Das kann ich nicht weit empfehlen.
Dann war es vielleicht doch nicht so an uns orientiert.
Das war das letzte von einem Sixer, und ich war so froh, dass es jetzt weg ist. Das hat einem den Mund trocken gemacht, das war furchtbar.
Aber ich finde das gut. Euer neues Konzept ist ja so ein bisschen Fantasy im Allgemeinen zu behandeln. Ja. Und das heißt ja direkt, wir sind schon mal Fantasy-Kulturgut. Das ist ja angemessen.
Ja, und um hier die perfekte Überleitung zu liefern, darauf ein Pfeifchen, denn Pfeifenkraut haben wir natürlich auch. Und Tim, du hast da irgendwas sehr Durchdachtes, wie ich gehört habe, mitgebracht, was zur Folge oder möglicherweise auch zur Frisur des Inhalts dieser Folge passt.
Ja, wir haben von W.Ö. Larsen, ich hoffe, das ist richtig, ich spreche schlecht Dänisch, den Curly Flake, nämlich die Nummer 32. Das ist mal jetzt nichts von Frauen, sondern jetzt tatsächlich mal ein Däne, wie natürlich viele Tabaks, aber jetzt mal wirklich importiert. Und ich finde, der passt eigentlich ganz gut so zum Thema Mary, weil er auch so ein bisschen curly riecht mit
da war der Spoiler.
Thema schon mal verraten, ja.
Ah, zu dem Thema, was ich noch nicht verraten werde. Ich werde das überblenden in der im Schnitt. Weil so ein bisschen zitronenmäßig Früchte sind drin, ne? Der Hersteller sagt zitronengelb und orangenfarbene Virginia-Tabake. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch stimmt, ne, wenn er das da drauf schreibt und so. Schmeckt es auch ein bisschen, finde ich. Also, das ist eigentlich ganz, ich bin ganz zufrieden. Ich hatte den eher so ein bisschen zufällig ausgewählt, aber ja, yes, gefällt mir.
Ich hätte auch gesagt, so leicht zitrusmäßig. Die ersten paar Züge waren doch relativ, ich sag mal, ein bisschen bitter. Aber jetzt, wo ich den ein bisschen anhabe, wird es doch sehr schön entfaltend und deutlich runder. Kann man, denke ich, zu so einer Folge mal schmökern. Und ja, viele Hinweise und ein Spoiler waren schon dabei. Wir haben ein Bierchen. Tobi hat schon reichlich gegessen davor, dabei. Und
ja, das stimmt.
Frisuren, Tabake, der Name Mary, was auch immer das irgendwie im Kontext mit dieser Folge wohl sein könnte, das erfahrt ihr alles gleich nach der Musik.
Fröhliche, vorbereitete Hobbit-Spiele.
Hör die Ringe. Ruf zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen? Dann nehmt Kontakt auf. Das geht erstens über Instagram unter Hör die Ringe, zweitens www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge, drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Ja, wie angekündigt, das große Reveal, heute wird es um Mary gehen oder kurz gesagt Meriadoc Brandybock. Naja, vielleicht nicht ganz kurz gesagt. Wir haben ja vor kurzem schon eine Folge über Pippin gemacht, also über Peregrin Tuck. Ich weiß nicht, ob wir ihn ein einziges Mal Peregrin Tuck genannt haben. Aber heute halt über Mary und Max so als kurzen ersten Abriss. Wer ist denn Mary?
Mary ist ja eine der 9 Gefährten und eine der 4 Hobbits. Es ist der Cousin von Frodo, weil das daher kommt, dass eben der die Esmeralda, also die Mutter von Mary, war die Schwester von dem verdammt, was habe ich denn gesagt? Das ist nicht ein Cousin, das ist ein Cousin von Pippin. Den hat man ja gerade eben. Ist eben die Esmeralda ist eben ein die Schwester von dem Vater von Perrin, also von Pippin. Gott im Himmel, nee, Frau Esmeralda ist die Schwester von dem Vater von Pippin. Jetzt habe ich es, Gott, ganz schön schwierig. Und Mary ist einer der 4 Hobbits und ist auch letztendlich sozusagen derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass die Hobbits, im Buch wird es, glaube ich, eine Verschwörung genannt, gegen Frodo, angehen, wo sie dann eben Frodo dazu bringen, das Auenland mit ihnen zu verlassen, beziehungsweise Frodo wollte ja ohne ihn das Auenland verlassen, aber sie kommen da mit. Und Mary ist auch der Erste, der mitbekommt, dass Bilbo den Ring hat, indem er ihn sieht, wie er sich eben vor den Sackheimbeutlins versteckt.
Und wunderbar zusammengefasst, da klingt auch schon die ein oder andere Charaktereigenschaft von Merry im Subtext durch. Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen später. Machen wir so ein bisschen weiter. Tobi, so Merry, Hobbit, kommt man schon auf die Idee, er kommt aus dem Auenland vielleicht. Aber wo genau denn? Wo genau kommt er her?
Ja, genauer gesagt aus dem Bockland. Der ist da ja auch, ich sag mal nicht einfaches Volk, sondern eher so dem, der, wie heißt denn das Wort, Adel. Also der Oberschicht sozusagen zugeordnet und lebt da in Bockenburg, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also in da, wo halt die Brandybox wohnen, die ja so, also Adel ist halt schon ein bisschen untertrieben. Das sind halt die de facto die Herren von diesem Land, also die Herrscher von dem Bockland.
Das hohe Volk.
Das hohe Volk. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil
das niedrig gewachsene hohe Volk.
Wir können ja keine Hobbit-Folge ohne Stammbäume besprechen. Deswegen habe ich hier nochmal Marys Stammbaum kurz aus dem Anhang vom Herrn der Ringe rausgekramt.
Und also
der
ist nehmt euch Zeit.
Ja, genau. Die Welt ist nicht in deinen Büchern. Ist tatsächlich Frodos, ich glaube, das ist Vetter zweiten Grades. Wir hatten da letztens schon mal lange Diskussionen darüber, wie das jetzt mit den Familienverhältnissen genau ist. Aber sein Vater und Frodos Mutter sind Geschwister.
Ah. Irgendeine Verbindung wusste ich, aber ich habe es ja
dann sind das
richtig
einfach,
schön verkackt mit der.
Dann sind das doch einfach nur Cousins.
Ja, warte, der Vater seines. Moment.
Opa und Oma sind Geschwister, willst du sagen, oder was?
Yes. Ja, also nein, es ist nicht die gleiche Generation. Frodo ist eine Generation weiter oben.
Dann ist er aber doch ein.
Frodo ist ein Onkel?
Onkel, Groß, Onkel zweiten Grades?
Okay, das wird ein Fall für den Faktencheck.
Meine Damen und Herren, das Familienfindungs-Special.
Ich gucke das nochmal nach.
Wird dann auch irgendwann mal kommen.
Oh, Bayern.
Also Marys Mutter ist Esmeralda Tuck, genau, die halt eine eingeheiratete Brandybock ist. Und die Eltern von denen sind Geschwister mit Frodos Mutter Primula Brandybock. Also
ja.
Ist Frodo quasi ein Onkel, oder? So würde ich das hier verstehen.
Oder im Auenland ein Vetter zweiten Grades oder dritten Grades.
Ja, ja.
Je nachdem.
Ja,
ja,
also wir machen zu.
Kreis.
Ja. Im Auenland sowieso.
Daher
ja.
Könnte der geringe. Nein, lassen wir das. ansonsten wird das hier wieder eine Shame on Us-Folge. Woher kennt sich denn dieser Hobbit-Haufen? Also, wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen, so wirklich, also zumindest in den Filmen, kommen nur 6 Hobbits namentlich vor, wenn wir Rosi, also Sams spätere Ehefrau, mitzählen. Ansonsten sind das halt Bilbo, Frodo, Sam, Merry und Pippin. Verhältnis zu Frodo haben wir gerade schon geklärt. Woher kennt denn Merry dann Sam und jetzt komme ich auch durcheinander. Und
also
Pippin.
Merry, Frodo und Pippin sind in welchem Verhältnis jetzt auch immer halt verwandt.
Ja.
Das sind,
und Sam ist der Gärtner von Frodo.
Ja, genau. Sam ist so über Umwege, das ist halt leider auch dabei.
Also genau, so könnte man es vielleicht sagen. Und wobei die halt auch alle so mehr oder weniger ein Alter sind und deswegen.
Von Frodo abgesehen, der deutlich älter ist.
Genau, aber dann würde das auch wieder passen mit dem Onkel zweiten Grades quasi.
Ja, also Frodo ist ja 50.
Das
50. Ja. Und Pippin ist der Jüngste, der ist, glaube ich, gerade mal in seinen Tweets.
Ich glaube 28.
Irgendwie,
oder so
ja. Also er ist, glaube ich, noch nicht mal 33, also nicht noch nicht voll, wie sagt man, volljährig, glaube ich, unter den Hobbits.
Ja.
Jährig.
Genau, jährig. Merry ist ein bisschen älter als Pippin. Und
genau,
ich glaube,
also Frodo ist.
Und ich glaube, Sam ist ungefähr das Alter von Merry.
Ja, genau. Also, Merry ist von 1382 Auenlandzeitrechnung und Frodo ist von 1370 Auenlandzeitrechnung. Da sind 12 Jahre dazwischen. Das bedeutet, wenn Frodo 50 ist, ist
er 38.
Ja.
Wenn da 12 Jahre dazwischen sind.
Korrekt.
Ja, das passt ja irgendwie.
Ja, wir sind bei Merry. Entschuldigung, ich war gerade bei Pippin.
Pippin ist nochmal deutlich
jünger.
Ja.
Ja. Was vielleicht noch ganz interessant ist, das kommt gerade im Buch am Anfang ein bisschen durch. Falls ihr die Bücher nicht gelesen habt, im weiteren Verlauf dieser Folge wird eine Empfehlung folgen. Im Buch kommt das ja durch, als Frodo beschließt, das Auenland zu verlassen, beziehungsweise im Buch erstmal halt nach umzusiedeln, innerhalb des Auenlandes, quasi als Täuschungsmanöver, ist ja Merry die ganze Zeit bei ihm und hilft ihm da seinen Hausstand aufzulösen, den Umzug zu machen, lästige Leute, die irgendwas plündern wollen, fernzuhalten und
der ist ja auch,
und so weiter. Also
glaube ich, der ihm das Haus da in Kriegloch besorgt hat. Also ich
Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie explizit gesagt wurde, aber es liegt ja voll nah, ne, dass das.
Ich glaube, also ich habe mal irgendwie gelesen über Verwandte und ja. So der, ne?
Ja. Das kommt ja im Film so erstmal gar nicht rüber, sondern da ist eigentlich sehr schnell die Verteilung Frodo Sam, Merry Pippin.
Ja. Vor allem werden, glaube ich, die Verwandtschaftsverhältnisse im Film gar nicht näher begangen. Da denkst du, glaube ich, also wenn du den Film guckst, glaubst du eher, dass das vier Freunde sind und nicht, dass Merry, Pippin und Frodo irgendwie in einer Weise verwandt sind.
Ja. Ja, und das ist eher so Verwandtschaftsverhältnisse, habe ich im Feld getroffen, ne? Was Merry, Pippin und.
Ja, aber vor allem, wie sie sich wundern, guck mal, das ist Frodo Beutlin, den kennt hier jeder im Auenland. Hallo Frodo, wollen wir eine Reise machen? So schnell kann das gehen. Ich weiß nicht,
sie waren gar nicht darauf vorbereitet. Eigentlich. Und dann ging.
Zumindest im Film nicht, ja.
Wow, okay.
Ja, und die wussten ja auch gar nicht so richtig, was auf die zukommt. Ne? Also, sind in die reingelaufen, dachten, ja, wir laufen mal mit. Und so richtig verstanden, dass das vielleicht was Größeres ist, haben die frühestens im Bruchtal, wenn überhaupt, ne? Also.
Naja. Stellt euch das doch einfach mal vor. Ihr lauft irgendwie bei euch im Ort oder in der Stadt oder so. Warum auch immer, durch ein Feld, beklaut den örtlichen Bauern und Landwirt und
ja, wer kennt's nicht? Also, Entschuldigung, das stelle ich mir jetzt einfach so
und
vor.
stolpert dann über Stadtprominenz plus Bediensteten.
Ja, deswegen sitze ich jetzt hier, ich habe euch beide.
und macht dann mit denen irgendwie so eine Aktion. Ist eigentlich schon interessant, ne?
Ja.
Aber da sind wir ja vielleicht auch schon beim ersten Unterschied zum Buch, weil da ist es ja überhaupt keine zufällige Begegnung, sondern da ist das ja von gerade Merry von langer Hand geplant, dass er quasi mit Frodo mitgeht. Und insofern ist das eine deutlich bewusstere Entscheidung, die der da trifft, als ich folge dem jetzt einfach mal. Ne?
Ja, findet ihr es denn grundsätzlich für den Film gut umgesetzt an der Stelle?
Ja, ich frage mich gerade, also die Einführung der beiden ist ja letztendlich, wo sie das Zelt in die Luft jagen, auf der auf der Feier von Bilbo, das ist ja die Einführung. Ich frag mich ehrlich gesagt, warum sie es letztendlich so gemacht haben, weil rein theoretisch hätte man, ja gut, das hätte wahrscheinlich zeitlich, hätte das dann noch mehr Zeit gefressen, aber
Ich denke auch, das ist so ein bisschen Zeitstraffung, ne, also ja. Die machen halt aus diesem sehr, sehr schleppenden Start vom Herrn der Ringe, der ja durchaus lange dauert, einen viel kürzeren Zeitpunkt. Und da geht natürlich naturgemäß auch so ein bisschen die Dinge wie Verwandtschaftsverhältnisse verloren. Ich hoffe, niemand hat abgeschaltet, als wir das hier in den ersten 2 Minuten professionell erörtert haben. Ja, und ich denke, darum geht's einfach. Und so funktioniert die Geschichte ja auch, ne? Also diese Freundschaftsentwicklung, die kommt da halt ein bisschen später fast sogar noch, würde ja. Ich sagen, im Film. Aber vielleicht gehen wir da gleich später nochmal.
Ja, und im Film ist ja auch der Punkt, da haben wir mit Sicherheit alle schon mal an irgendeinem Punkt in irgendeiner Folge oder auch außerhalb von Folgen drüber geredet, so dieser 17-Jahre-Cut,
ja.
Der ja im Film nicht mal eingeblendet wird, 17 Jahre später, sondern mehr oder weniger, okay, nächster Abend. Und jetzt geht's los.
Hot Take, hätte Amazon diesen Film gemacht, dann wäre das genauso gekommen. Aber es,
ich weiß nicht. Also ich find's für den Film durchaus funktionierend, gerade weil sich die Dynamik danach halt gut entwickelt. Also Merry haben wir jetzt so grob abgerissen. Das ist Merry und er stößt ja in Bruchtal dann quasi im Film zusammen mit Pippin aus dem Hinterhalt in diese Gefährten rein. Und wie hilft, also welche Qualitäten bringt denn Merry den Gefährten? Und
Film oder
wie,
Buch?
Wie hilft dir den Gefährten? Suchst dir aus, womit du anfangen magst.
Also im Buch würde ich jetzt mal sagen, bringt er schon ein bisschen was mit. Also er erkundigt sich ja auch im Bruchtal so ein bisschen, was die Reiseroute angeht, wo sie langkommen und so weiter. Und wenn man ohne Merry werden sie im Buch nicht in die Minen von Moria gekommen, vielleicht sogar nicht rechtzeitig, werden alle von dem Wächter gefressen worden und dann schnuppidibups, Film aus. Aber, Buch aus, aber im Buch ist es
das
so,
das ist Szenario 1, das andere ist, dass Gandalf mit seinem Kopf die Tür einschlägt.
Ja, oder also, das. genau, weil Merry eben das Rätsel letztendlich löst, was auf der Tür von Moria steht. Also im Buch ist es so. Im Film ist es, glaube ich, Frodo, der es sagt.
Ja.
Ja. Und im Film, sie bringen ein bisschen Witz in die ganze Sache.
Ich glaube. Ja, ich finde, gerade bei Mary und Pippin irgendwie im Film, Mary hat eher sowas von, der ist derjenige, der Pippi so ein bisschen im Zaun hält, ne? Oder was heißt im Zaun hält, aber so ein bisschen seinen Gegenpol in diesem Duo bildet.
Ja, so ein bisschen fast schon der große Bruder, ne? So.
Ja, so eine Dynamik hat das, genau, aber so seine richtigen Qualitäten gehen im Film natürlich irgendwie so ein bisschen unter, weil da vielleicht dafür die Zeit dann nicht dafür da war.
Ja, ich finde auch, Mary ist so einer der Charaktere, die sich schon deutlich unterscheiden von zwischen Film und Buch. Und ich finde, das kommt auf den ersten Blick gar nicht so raus. Aber wenn man sich das Buch anguckt, muss man ja schon fast sagen, also die wären wahrscheinlich nicht bis Bree gekommen ohne den. Das ist schon derjenige, der mit Abstrichen mit Frodo zusammen so den Plan hat, was kann man machen. Der ist auf viele Sachen vorbereitet. Der hat die Ponys direkt im Stall stehen, als es heißt, wir müssen los. Der weiß auch natürlich naturgemäß, weil er halt aus dem Bockland kommt,
ja,
wie man da gut durchkommt. Der kennt sich im alten Wald ein bisschen aus. Der ist schon so ein bisschen das Brain dieser, ja, dieser Gemeinschaft, bis halt Aragorn dazu kommt.
Ja.
Und das ist schon eine Leistung, die man vielleicht nicht vernachlässigen sollte, ne? Also, und er ist ja auch der Kopf hinter der Verschwörung gegen Frodo sozusagen. Diese, ja, Verschwörung, wir gehen mit dir, egal was ist. Also das ist schon eine große Sache. Und das geht im Film halt dadurch, dass das alles sehr gestrafft ist, ziemlich unter.
Ja, ich glaube, der erste Punkt, wo das zumindest so ein bisschen berücksichtigt wird, finde ich, als Frodo offenbart, nachdem die Nazgul da waren, so, ne, ich muss nach Bree und das Auenland verlassen, und er direkt, okay, Bockenburger Fähre, dahin, und dann auch so, was die nächste Möglichkeit darüber, ja, Brandywinbrücke, 20 Meilen. Na, also da kommt das zumindest so ein bisschen rauch. Und ansonsten hätte ich gesagt, ja, so der Hauptcredit für Mary, würde ich sagen, ist wirklich am Anfang die Organisation von diesem ganzen Bums.
Ja.
Erstmal. Und vor allem, ich sag mal so, gut ist natürlich, als dann Gandalf nicht in Bree ist, dass sie da auf Aragorn stoßen. Ab da wäre ich tatsächlich mal gespannt gewesen, gerade im Buch, so wie wäre es weitergegangen, wenn, weil ich mir schon vorstellen hätte können, so, okay, Frodo und vor allem Mary überlegen halt, okay, das und das ist vielleicht noch eine Möglichkeit. Oder dass man von da aus vielleicht auch erstmal ins Bockland zurückgeht.
Und das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich auch in Bree wahrscheinlich ganz besser auskennt als die restlichen Hobbits, weil er vielleicht da schon öfter mal war und da so ein bisschen auch helfen kann. Ne?
Ich, ja, also ich glaube, das Bruchteil, irgendwann hört auch sein Wissen dann halt auf, wie es halt bei Hobbits irgendwie so ist. Aber man merkt deutlich am Anfang, die sind in seinem Gebiet, so, das ist seine Area.
Ja, aber trotzdem, so die Übersicht und das Verständnis, was er da, also gerade im Buch hat, finde ich schon amtlich. Also, und das ist etwas, was sich ja in den Filmen auch so ein bisschen durchzieht. Ihr hattet schon angesprochen, so Mary, Pippin, so quasi so ein bisschen Gegenpool, und Mary, der halt den etwas kindlichen Pippin irgendwie so großer Bruder oder Cousin oder so halt mitnimmt. Aber das merkst du auch. Und zu Pippin haben wir ja auch gesagt, der macht halt wirklich einen Reifeprozess durch, den Mary so gar nicht mehr durchmacht, sondern, also ich persönlich, eure Beobachtung interessiert mich dazu tatsächlich dann aber auch. Gut, ansonsten wären wir auch eine 4. Aber
also ich will jetzt so sagen, was ich denke, ihr seid mir eigentlich egal.
Wir haben jetzt 10 Minuten diskutiert und am Ende entscheide ich. Nein, aber Mary hält ja dieses Level, aber fasst auch unheimlich schnell auf, wie groß die Scheiße eigentlich ist und wird.
Also das sagt er ja auch, ne, als er mit Frodo losgeht, von wegen, die wissen schon, worum es geht, und dass das jetzt kein Hobbit-Geburtstag ist, sondern dass die schwarzen Reiter halt im Zweifel auch tödlich sind, ne, und dass sie halt trotzdem mitgehen. Der hat da schon, glaube ich, auch eine größere Auffassungsgabe als beispielsweise Sam, der ja einfach nur sagt, ich laufe hin Frodo hinterher, und dem, glaube ich, am Anfang die Gefahr nicht so bewusst ist, würde ich jetzt so zwischen den Zeilen herauslesen. Und das kommt im Film, finde ich, stellenweise raus. Ich würde vielleicht widersprechen, dass er gar keine Entwicklung durchmacht. Das würde ich sowohl für Film als auch Buch eigentlich nicht sehen, weil er schon im Film natürlich wächst. Er ist nun mal am Ende auch irgendwie entscheidend an einigen sehr wichtigen Dingen beteiligt. Er ist vielleicht so derjenige der vier Hobbits, der so seine vorherige Persönlichkeit am konsequentesten weiterentwickelt mit dieser ja doch irgendwie Führungsrolle, die er stellenweise hat, die sich dann in Rohan auch ab und zu mal zeigt. Und er ist im Film natürlich auch entscheidend, zum Beispiel an der Zerstörung von Isengard beteiligt. Das ist ja auch was, was man ihm da durchaus als Charakterentwicklung vielleicht attestieren kann.
Was ich finde, schwierig ist, im Film abzugrenzen, was ist Merry, was ist Pippin, vor allem Isengard betreffend. Klar, letztendlich in Minas Tirith, da sind sie ja dann getrennt, Merry und Pippin, da ist es dann schon einfacher. Aber wenn sie dann so zusammen sind, was man auch sagt, okay, wer hat jetzt mehr Einfluss auf die Ents? Ist es Merry oder ist es Pippin? Merry scheucht sie auf, Pippin bringt sie aber dazu, dass Baumbart da und dahin läuft. Also so ein bisschen Yin und Yang mäßig, sie funktionieren so zu beide nur so zusammen. Ja.
Ja. Und im Endeffekt, aber ich würde sagen, das passt eigentlich in das, was wir gerade schon gesagt haben und was wir auch in der Pippin-Folge gesagt haben. So, Merry bleibt ein Stück weit halt seinem Charakter sehr, sehr treu und entwickelt sich anhand der Aufgaben einfach mit und weiter, bleibt aber bei seinen Charaktereigenschaften eigentlich sehr,
ich finde, das
sehr
sieht man vor allem, als sie getrennt
während,
sind.
Während Pippin ja eine immer weitere Entwicklung und einen sehr schnellen Reifeprozess durchmacht.
Ja, aber man sieht es auch, wenn sie getrennt sind. Weil Merry sagt ja dann auch sehr klar, alle meine Freunde sind irgendwie jetzt hier im Kampf und ich will nicht untätig zurücksetzen, sondern der hat da schon den Drang, den auch weiter zu helfen und rennt ja so gesehen auch irgendwie in eine Situation, die ja gar nicht, die viel zu groß für den ist, nämlich diese Schlacht. Und wo er dann auch verwundet wird und wo dann auch erstmal so, was die Ringzerstörung angeht, seinen Part gespielt hat. Da ist schon aber auch eine gewisse Entwicklung, die er dann dadurch mitmacht. Und ich finde, man sieht das auch so ein bisschen an den beiden Herrschern, auf die treffen. Der eher kindlich naive Pippin, der auf den bitteren, sehr machtbewussten Denethor trifft. Und dann Merry, der ja auf den eigentlich gescheiterten und sich eher dann nochmal aufraffenden Theoden, der aber deutlich väterlicher ist, so trifft.
Auch nahbarer.
Auch nahbarer, ja, und auch menschlicher irgendwie. Also, ja.
Das, nicht so von oben herab.
Ja, genau. Und das ist natürlich insofern schon ein Punkt, weil der das Verhältnis, das heißt Machtverhältnis, aber der Unterschied zwischen Denethor und Pippin ist viel größer als zwischen Theoden und Merry. Und beide wachsen aber trotzdem in diese Beziehung rein.
Ja. Ja, ich würde einfach mal ein Stück weit springen. Also was heißt, so weit ist es auch nicht gesprungen. Eben schon mal kurz angerissen, dass Merry sich im Buch im Bruchtal dann auch ein bisschen informiert, umhört, einfach auch ein sehr Interesse an den jetzt konkreten Dingen, die da möglicherweise folgen kommen könnten und besprochen werden, orientiert. Gar nicht so sehr so wie ein in Anführungszeichen fantastischer Sam, der irgendwie, oh, Elben und Bruchtal und Gedichte und Musik und irgendwie Tralafilila, irgendwie alles total, total spannend und sehr hoch und vielleicht auch so ein bisschen geschmäcklich, ich gehöre ja doch gar nicht hin und diese Wunder, die ich sehen darf. Und auch ein Pippin, der vermutlich staunt und neu, aber eher kindlich neugierig ist. Wohingegen zum Beispiel Frodo ja auch mal zum Beispiel in die eine oder andere Karte guckt und Merry halt auch. Wie geht's dann für ihn weiter mit den Gefährten?
Ja, lange ist er erstmal dabei, ne? Also bis zu der Szene, die wir eben schon hatten mit Moria, bis zu dem Rätsel, da passiert ja ehrlich gesagt mit den anderen nicht super viel. Die laufen halt da rum und machen irgendwie ein Gedöns. Und dann ist er erstmal lange halt nicht irgendwie eine der prägendsten Figuren da, ne? Bis halt irgendwann man zu dem Punkt kommt, so Ende erster Film oder Anfang drittes Buch sozusagen, also wo halt die Hobbits Merry und Pippin entführt werden und da geht seine eigene Reise wirklich so los, würde ich sagen.
Wie würdest du Merry während dieser Zeit zum Beispiel in der Gefangenschaft der Uruk-hai so, gibt es da irgendwas Bemerkenswertes zu Merry? Der scheint ja erstmal so die ganze Zeit weggetreten zu sein, zu schlafen oder so zu tun, je nachdem.
Also ich finde, man guckt, kann halt so ein bisschen sehen, dass der lernen muss, mit Situationen, die er nicht vorbereitet hat, auch klarzukommen, weil spätestens ab Bruchteil ist er halt permanent eigentlich irgendwo, was der nicht überblicken konnte vorher, weil er das halt einfach nicht wusste. Und dass er dann so ein bisschen dieses Spontane dazu bekommt. Ne? Das ist zum Beispiel die Entscheidung, okay, wir lenken jetzt die Uruk-hai ab, damit Frodo weggehen kann, im Film vor allem. Oder dann auch ein bisschen der Umgang mit den Ents und dann später ja auch dieses ja eher impulsive Verhältnis zu Theoden, von wegen, dass das ja nicht von langer Hand geplant ist, sondern dass er einfach beschließt, okay, dem lege ich jetzt mein Schwert hier zu Füßen, beziehungsweise ich sag dem alten König einfach jetzt, ich möchte mit ihm Pfeifenkraut rauchen oder so, ne, oder ich reite mit diesem verkleideten Reiter in die Schlacht. Das sind ja alles eher Ad-hoc-Entscheidungen und nicht von langer Hand geplant. Sondern da lernte er dann eher, sich auch auf das Spontane einzulassen.
Also auch hier, er wächst quasi mit seinen Aufgaben.
Beziehungsweise er wächst mit den Herausforderungen, die sich ihnen stellen. Also seine Kampfeskraft oder wie sagt man, bockenbugische Art, würde ich jetzt mal sagen. Das kommt auch, wie du eben noch gesagt hattest, bezüglich den Uruk-hai, wo er entführt wird. Da ist er ja verletzt. Er hat, glaube ich, eine Kopfverletzung, wenn ich es richtig weiß. Und er wird ja dann von Ugluk verarztet. Und diese Medizin, die er da bekommt, die ist zwar orkmäßig, aber es wird, glaube ich, im Buch so beschrieben, dass dann so ein Feuer in seinen Augen anfängt zu brennen. Und er zwar ziemlich, Entschuldigung, die Wortwahl, am Arsch aussieht, aber trotzdem seine Augen sozusagen klar sind.
Würdet ihr sagen, diese Gefangenschaft durch die Uruk-hai und vielleicht doch diese, ja, ich nenne es jetzt mal leicht traumatische Verarztung, sind dann auch irgendwie prägend, so nach dem Motto, so jetzt bin ich, also generell erstmal das Überwältigen, das Trennen, ich weiß nicht, was ist mit den anderen, ich weiß nur irgendwie, Pippin ist da, nachdem ich wach bin, sehe ich, der ist dabei, was ist mit den anderen, jetzt geht's mir hier richtig ranzig, die Uruks verarschen mich oder verarzten, je nachdem, ne, das ist Auslegungssache.
Er ist halt, er ist halt ab da das erste Mal so richtig auf sich gestellt, seit er irgendwie seine Heimat verlassen hat, ne, also bis Bre, das war irgendwie alles, wie gesagt, so seine Hut, das war so sein, das, was er kann und kennt. Und danach hat er immer irgendwelche Führungsfiguren, die für ihn entschieden haben, wenn man ehrlich ist. Also Aragorn, Gandalf, vor allem die beiden halt. Und danach war er irgendwie in der Position, dass er in der großen, weiten Welt derjenige ist, der irgendwie entscheiden muss, wie es jetzt weitergeht. Und gerade halt irgendwie noch den Pippin dabei hat und, ja, ob man es jetzt großer Bruder, wie auch immer nennen will, irgendwie sich für ihn halt auch verantwortlich gefühlt hat. Ne? Von daher würde ich schon sagen, dass das irgendwie ein prägendes Ereignis war.
Und auch jeweils, also in dem Fall ja beide betreffen, also sowohl Merry wie auch Pippin, dieses Nicht-Aufstecken. Die Uruks rasten ja, werden dann später von den Rohirrim überfallen. Die sind ja schon dran, die wissen so, wir müssen hier irgendwie grundsätzlich weg, aber das wirkt auch nicht entverzweifelt. Sondern in dem Fall auch sehr gezielt so, wir müssen hier irgendwie weg, weil wenn wir nach Isengard kommen und der kriegt raus, wir haben nichts,
ja,
der
sagt mal an. Erstmal keine Chance, aber sie warten auf die und wenn die dann da ist, dann greifen sie die ja auch und lassen sich dann, also fliehen ja in den Wald. Ne?
Nein, die Frage ist es nicht, also im Buch ist es vielleicht ein bisschen Zufall, weil es nicht ein bisschen vielleicht das Glück auf ihrer Seite, dass sie eben, wird ja so beschrieben, sind bei den Orks. Sie werden dann letztendlich von, Grishnach geschnappt.
Ja.
Grishnach wird getötet. Der Ring um die Orks zieht sich enger. Und dann sind sie dadurch auf einmal außerhalb der Umstellung der Rohirrim. Aufgrund ihrer Elbenmäntel wurden sie in der Dunkelheit nicht gesehen. Und ich glaube, dass das eher so ein bisschen, ja, Glück war als eine klar, die Chance, die sie dann haben, ergreifen sie, aber das ist ja schon fast ein Zaunfall, der ihnen ins Gesicht geschleudert wird. Also, ja.
Pippin, guck da, der Auto hat uns ein Schlupfloch gelassen. Ja. Nichts wie hin. Ja, gut, ne, dann landen sie im Fangorn, treffen da erst auf einen, dann auf mehrere Ends. Und auch da ist ja ein großer Unterschied zwischen Buch und Film. Im Film sind sie die ganze Zeit mit Baumbart unterwegs, bis er die halt, also das ist dann, glaube ich, nur eine Extended Version, halt schlafen lässt erstmal, dann wachen sie an der Quelle auf.
Dann haben wir die Weidenmann-Szene, die im Film eingesetzt wurde, die aber eigentlich viel früher im Buch schon passiert. Ja.
Ja. Und dann sind sie mit Baumbart beim Enting und danach geht's halt mit Baumbart alleine erstmal halt an Isengard vorbei, in dem Fall getriggert von Pippin. Aber im Buch sind sie ja erstmal bei, boah, ist es Flinkast?
Nee, sie sind zuerst bei Baumbart und dann sind sie ja beim Ting. Und beim Ting haben wir Flinkbaum. Ich glaube, sein elbischer Name war Bregalat, glaube ich. Und ist ja sozusagen der hastige End und der hat sich schon längst entschieden. Das heißt, der ist dann mit den, während der Ting läuft, lange unterwegs.
Das ist aber ehrlich gesagt auch ein Punkt, wenn ich mal kurz da einhaken darf, den ich im Buch manchmal nicht ganz verstehe.
Ja,
weil wenn du einen hast, den du schon überzeugt hast und du machst eine Versammlung, wo du den Rest überzeugen möchtest, warum schickst du denn dann die Leute, die quasi dich unterstützen könnten, weg? Gib doch irgendeinen alten, mürrischen End, der eh sagt, wir laufen nicht los, den mit.
Politik.
Ja, also das hat ja funktioniert, ich will nicht sagen, aber...
Das wäre jetzt so meine nächste Frage, so anschließend daran. Tobi, was würdest du sagen, welchen Einfluss hat Merry oder haben vielleicht auch Merry und Pippin auf die Ents?
Ja, einen riesengroßen. Das sind ja die alles in Bewegung setzen, ne? Die sowohl den Anstoß liefern als auch das Ganze so im Rollen halten, ne? Also nicht nur die Ents irgendwie aufzuwecken, sondern halt auch dafür zu sorgen, dass sie sich versammeln, dass die halt Isengard angreifen, dass es dann weitergeht. Also ich glaube, ohne die beiden, und ich glaube, dass man die in der Stelle tatsächlich nicht klar trennen kann, sondern die als Duo sehen muss, wären die Ents weiter untätig geblieben.
Denkt ihr das auch?
Ja, wie Gandalf sagt, sie sind das Steinchen, das die Lawine zum Rollen bringt, glaube ich. Irgendwie so wird es gesagt.
Ja, gutes Bild, ja.
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 Auf jeden Fall. Also ohne die wäre Isengard nicht gefallen.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Isengard fällt.
Spoiler.
Und wird dann von einem Baum und zwei Hobbits quasi verwaltet. Also beziehungsweise der Baum verwaltet das große Ganze und
nur ums Essen und um das Gras kümmern.
Genau, verwalten die wichtigen Dinge Isengards.
Ja, und das Tor, ne? Also irgendein Begrüßungskomitee sind sie ja schon irgendwie. Das ist natürlich auch wichtig.
Ja, so. Also was sehe ich denn für ein Begrüßungskomitee? Die sitzen da oben drauf, sind ultra drauf und lachen irgendwie. Also
die könnten
einen Podcast
aufnehmen.
Die machen ja tatsächlich einen Podcast. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr The Friendship Onion mal gehört habt. Das ist der Podcast von Billy Boyd und Dominic Monaghan, also die beiden Schauspieler, die tatsächlich auch einen Podcast seit, glaube ich, mittlerweile 2 Jahren oder so schon betreiben.
Ja, ich glaube, das ist schon ganz schön lange.
Ja, der sich tatsächlich auch lohnt. Ne? Also wenn man ein bisschen Englisch versteht, dann lohnt es schon da auch mal reinzuhören. Ja. Der ist natürlich ein bisschen weniger professionell jetzt produziert als viele andere Herr der Ringe Podcasts.
Ich würde schon mal, was kommt jetzt als Referenz?
Erstmal filme ich hier die 10 Minuten, bevor die Aufnahme losgeht.
Ja, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, so, es sind halt nur noch so 15 bis 10 Minuten vor der Aufnahme.
Stimmt, es waren noch mal Stunden.
Es waren noch mal, wir haben uns ja stückchenweise von 1,5 Stunden vor Aufnahme bis zu ein paar Minuten runtergearbeitet in den letzten 3 Jahren. Gut, ne, Isengard, die Rohirrim kommen da an, Gandalf kommt da an, die 3 Jäger kommen da an. Fröhliches Wiedersehen. Und ja, dann wird sich ja auch relativ bald wieder aufgeteilt, weil Gandalf und Pippin nach Minas Tirith aufbrechen, nach der Palantir-Geschichte. Und auch da ist Merry dann wieder cool, ne? Ganz viele haben überlebt. Sam und Frodo sind irgendwie davongekommen. Isengard ist gefallen. Jetzt erstmal eine Pfeife gegönnt, was zu essen. Aber jetzt geht Pippin. Und Merry ist so gesehen der in Anführungszeichen letzte verbleibende Hobbit und klar wieder mit seinen paar anderen Gefährten, aber doch wieder auf sich alleine gestellt. Glaubt ihr, daher kommt vielleicht auch so ein bisschen diese Bindung dann zu Rohan? Also, weil Legolas ist ein Elb, Gimli ist ein Zwerg, Gandalf ist ein Zauberer, Aragorn ist völlig klar, ist der Thronfolger auf dem Thron der Menschen, Pippin ist weg, Sam und Frodo sind weg und werden vermutlich nie wieder gesehen werden. ist das so ein Stück weit so dieses, ich möchte aber trotzdem weiter meinen Teil leisten und dann, weil er halt in Rohan ist und da halt auch die Kontakte knüpft.
Ja, auf jeden Fall. Also er möchte ja auch nicht zurückbleiben, das sagt er ja selber, er möchte kämpfen, er möchte so sein wie seine Freunde, / Verwandte, wie auch immer. Ich meine, Frodo und Sam machen ihren Beitrag, jetzt macht auch noch Pippin seinen Beitrag und er bleibt eigentlich zurück. Und das Schlimmste ist ja dann für ihn, dass er von Theoden, er wird zwar als Knappe aufgenommen, aber er wird als Knappe dann sozusagen zurückgelassen. Weil Theoden sagt ihm, ja, nee, du kannst nicht mitreiten, wir müssen jetzt schnell reiten und keiner meiner Männer kann sich mit euch belasten. Und er ist zu klein für ein großes Pferd, also.
Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt in seiner Entwicklung ist, dass er da, ja, also er ist klar ist er die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen mitgeschleppt worden, aber da ist so wirklich das erste Mal, wo jemand wirklich sagt, ich hab dich total gerne, aber ich kann mit dir nichts anfangen hier gerade. Ja. Und ich glaube schon, also auch wenn du ein Hobbit bist, dass das irgendwie an deinem Selbstbewusstsein natürlich kratzt, wenn du so schon eine halbes Jahr lange Reise hinter dir hast, wo du so die Welt rettest. Also, und dann sagt dir da so ein alter Tatterkreis, ja, also meine ich ja nett, aber du kannst, also das bringt nichts hier. Ne?
Das ist aber auch was, was ich im Buch, das ist ja nochmal ein bisschen anders, weil die erst dann nach Dunark reiten und so, von Theo den nicht ganz verstehe, weil er dem irgendwie sehr lange sehr viel Hoffnung macht und dann so kurz bevor es richtig losgeht, sagt er, ja, nee, du übrigens. Also das ist wirklich so ein bisschen arschig gemacht.
Ja, du greifst da im Endeffekt meiner nächsten Frage so ein bisschen vor und kannst direkt weitermachen.
Geil.
So, das Verhältnis von Merry zu Theoden ist ja an sich total gut. So, Theoden interessiert sich total für Merry. Merry findet das total, total spannend, interessant. So, und man hat das Gefühl im Buch wirklich, die werden gerade irgendwie so Buddies. Der kleine Hobbit mit dem alten König, der langsam wieder zu Kräften kommt. Und
so Enkel und
der
Opa.
Sagt, ja, Das ist eine total gute Assoziation dazu. Der auch sagt, ja, hier, ich.
Wobei, also es mag Städte irgendwo in Deutschland geben, wo das so ist, ne? Aber der Opa ist halt 75 und der Enkel 38. Das ist biologisch möglich und, ne, aber ist eigentlich ja, also das, es ist so ein bisschen fies, auch wie wir das jetzt betrachten, weil der Merry ist schon ein erwachsener Mann, so, ja, muss man sagen.
Ja, aber die Frage ist, sieht Theoden.
Gerade volljährig, so, der ist so? Ja in unserer Welt sozusagen Anfang 20 eher.
Ja. Aber dennoch so, ne, Theoden will was über Pfeifenkraut hören und übers Auenland und alles und die kommen gar nicht so richtig dazu. Und Merry tritt dann, ich will fast sagen, naja, begeistert vielleicht nicht, aber sehr pflichtbewusst und auch voll überzeugt so in den Dienst. So, ich bin jetzt hier dabei, ich gehöre dazu und wird von Theoden angenommen. Und wie du gesagt hast, du verstehst nicht ganz, warum das Brimborium und warum.
Ja, also er hätte einfach von Anfang an sagen können, hey, mach dir keine Hoffnung, das wird nichts. Aber so macht ihm halt sehr viel Hoffnung. Und dann ist halt der emotionale Fall für Merry einfach noch viel, viel größer. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Punkt.
Ich glaube, das kommt letztendlich daher, dass die Rohirrim auf einmal, schicken, glaube ich, Kundschafter zurück und der erste Plan ist ja eigentlich, dass die gar nicht so, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben, um nach Minas Tirith zu gelangen und letztendlich sagt dann der Kundschafter, nee, die haben keine Zeit mehr, die Stadt brennt schon und dann müssen sie ja schnell machen. Und
ich glaube, dass der ursprüngliche Plan sogar ist, in die Stadt auch noch, also quasi zur Verteidigung zu kommen. Ne?
Ja. Und dass da eben Merry schon dabei gewesen wäre, aber jetzt aufgrund der Hast sozusagen niemand ihn sozusagen mitnehmen kann und er alleine nicht mithalten kann.
Da schließe ich jetzt die Frage an, weil das ist ja Aragorns Schuld. Der hat in den Palantir geguckt, hat Sauron gezeigt, hier, hey, 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 hier bin ich. War das geplant? Wollte der einfach nur den Hobbit loswerden?
Keinen Bock auf Merry.
Also ich glaube nicht, dass Aragorn die Hobbits loswerden wollte, wenn hätte er sie beschützen wollen und dann hätte er im Endeffekt von sich aus gesagt, aber ich glaube, das hätte er nach dieser Story mit den Gefährten auch nie gemacht, einfach aufgrund der hohen Wertschätzung für Merry. Aber er hätte ja gesagt, so, ihr Hobbits, ne, ihr liegt mir so am Herzen und bleibt mal irgendwie zu Hause. Aber wie gesagt, das würde überhaupt nicht zu Aragorns Charakter passen, nach dem, was da los ist, das zu sagen. Wenn irgendjemand gesagt hätte, wir werden irgendeinen Hobbit los. Der ist mit Sicherheit Gandalf gewesen. Und er hätte wohl den Hobbit gewählt, dem er dann höchst selbst 3 Tage nach Minas Tirith geritten ist, um da mit ihm
Ich glaube, eigentlich wollte er den auch irgendwie zwischendurch mal vom Pferd schmeißen und dann wegreiten.
Ups, ein Hügel. Ja. Ein Hunhuckel oder ein Schlag.
Du wohnst jetzt hier.
Da konnte ich nichts machen. Die Nazgûl kamen.
Die wollten den Hobbit haben. Das hätte ich machen können. Nee, aber was ich mir gerade überlege, mal, also wenn von den Rohirrim wirklich der Plan gewesen wäre, wir reiten erstmal nach Minas Tirith und gehen dann auch in die Stadt und was dann, werfen mit Pferdescheiße oder, weil im Endeffekt die größte, also der größte Vorteil ist ja offensichtlich die Reiterei für sie und aus einer Stadt, klar kannst du irgendwie so einen Ausfall machen, aber ja, ein Reiterherr muss ja eigentlich postiert werden.
Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, Minas Tirith sind zu dem Zeitpunkt so ungefähr, sagen wir mal, vielleicht 3.000 bis 5.000 Leute, also Soldaten, und da machen natürlich 6.000 in der Stadt schon nochmal einen Unterschied, wenn du die verteidigen möchtest. Gerade wenn du so chronisch knapp wie Gondor bist. Und du kannst natürlich Ausfälle machen, ja, das ist kritisch, klar. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das, was die Rohirrim machen, am Ende, das hätte auch schief gehen können, ne? So
mit natürlich,
so einem riesigen Reiter her. Das haben wir ja alles schon in einer anderen Folge erläutert.
Das wird mit Sicherheit auch nochmal irgendwo beleuchtet werden.
Nichts wird zweimal beleuchtet hier. Wir rauchen auch nie einen Tabak zweimal.
Erstens, und manchmal wird Thorsten achtfach beleuchtet.
Also es waren 2000 Mann in Minas Tirith. Ihr kennt mich. Ich bin vorbereitet.
Hört, hört. Warum überlegen wir uns wohl, wen wir einladen und warum?
Nee, wir hatten es auch, ungefähr auch mal davon. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es in der Folge damals hatten, die so, ich glaube, 4 Stunden ging mit Anni vom Tollcast, ob wir es da auch mal von der genauen Anzahl hatten. Und insgesamt sind es ungefähr 2000 Mann, die von in Minas Tirith letztendlich von Denethor gestellt werden. Und die anderen werden ja alle genannt. Also sogar die Zahlen werden ja innerhalb des Buches genannt, wie viele letztendlich dann kommen. Klar, von den von Imrahil, von Hirluin und so weiter kommen ja schon noch Leute. Es sind also schon mehr als 2000 in der Stadt, aber allein nur von Denethors Männern hat er nur 2000 Leute in der Stadt.
Und ja, und die kommen ja einen Tag vorher an. Das heißt, es ist gar nicht sicher, ob die es überhaupt in die Stadt schaffen. Hätte ja auch sein können, dass die gar nicht reinkommen. So.
Genau, und ich weiß gar nicht, ob Rohan bewusst ist, dass Gondor noch aus, sagen wir mal, aus den Provinzen Verstärkung erhält.
Ich glaube, also ob es bewusst ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es wäre in dem Teil unerheblich, weil völlig klar ist, und das wird ja Theo den dann auch, also erstmal Gandalf und Aragorn, die da halt hinwirken, aber ich glaube, Theo den wird das ja halt auch selber klar. So, es ist völlig, völlig egal. Wir müssen jetzt sehen, dass wir so viele Leute wie möglich zusammenkriegen und dann irgendwie da hinkommen. Und gerade als dann der Bote kommt, ja, die Stadt ist schon in Flammen, ist ja auch klar, okay, wir müssen jetzt los. Im Film ist es auch dieses, ne, 3 Tage und wer dann nicht da ist, der muss halt nachkommen. Um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, dass Theo den quasi Merry zurücklässt. Kann man Merry wirklich auch unter dem Umstand, dass sie sofort los müssen, diesen einen einzelnen Hobbit wirklich als Belastung sehen?
Nee, ich glaub,
oder ist das einfach wirklich nur dann aufgrund von Drama-Effekt oder was auch immer, oder um vielleicht nochmal den Heldenmut und diese gewisse Bindung Eowyn nicht Frodo, Merry daraus zu heben.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen Theoden, das ist ein bisschen, dass Theoden auch Merry schützen möchte. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch noch mit da reinspielt. Aber am Ende ist der, was wiegt der Junge, 30 Kilo? Also da kriegst
mit
du schon
Rüstung
noch mit.
35.
Ja, aber also ich glaube, das ist schon durchaus noch eigentlich was man mitnehmen
das
kann.
Das denke ich mir halt auch. Also klar, ne, irgendwie die Pferde wachsen mit ihren Aufgaben, also sprich Reitern, aber wenn du da irgendwie einen 85 Kilo großen Rohirrim plus 15 Kilo Rüstung oder so drauf hast und ob du dann vielleicht irgendwie einen kleineren Rohirrim mit dann halt einem Merry dabei hast, ist jetzt auch nicht so
völlig egal.
So krass. Gut, also Merry schließt sich ja Dernhelm an, alias Eowyn, reitet in die Schlacht und vollbringt da große Taten. Hashtag oder Raute Hexenkönig. Merry und der Hexenkönig, eine ganz besondere Beziehung. Man könnte fast sagen, so sieht man sich wieder. Das geht für den Hexenkönig nicht ganz so glimpflich aus. Und das haben wir schon mehrfach angesprochen in diversen Folgen. Aber die Hobbits sind ja wirklich so einzelne wandelnde Schlüsselfaktoren für diese Storyline, weil die am Ende überall irgendwie ihre Nase, ihre Finger, ihr Leuchtfeuer, ihr Schwert stecken haben. Ja, und der Hexenkönig ist ja jetzt auch nicht irgendwer.
Ja, vor allem finde es schön, wie Tolkien das da gemacht hat, dass er diesen sagen, ich nenne es jetzt mal Storyline, es ist keine richtige Story, aber es ist trotzdem die Schwerter, die gemacht wurden im Kampf, im Krieg gegen Angmar oder Dolche, die aus den Hügelgräberhöhlen kommen, also ich spreche jetzt gerade vom Buch, im Film ist es natürlich nicht so, da ist es so, dass dann dieser war, wofür eigentlich dieser Dolch gemacht wurde, letztendlich dann doch noch sein Ziel erreicht, indem er dazu beiträgt, den Hexenkönig zu Fall zu bringen. Und was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Nee, das war's, glaube ich, einfach. Ja.
Wie würde man diese Hexenkönig-Szene auslegen? Rettet da Merry Eowyn oder rettet am Ende Eowyn irgendwie auch Merry, oder ist das wirklich einfach diese Koproduktion, dass der Hexenkönig da besiegt wird?
Ich glaube, ich würde sagen, Merry rettet Eowyn, weil ohne ihn würde sie sterben, weil sie würde, ich glaube, er würde sie dann halt mit dem nächsten Schlag halt beseitigen. Und sie kann ihn gar nicht retten, weil er verletzt sich insgeheim fast eigentlich selber, weil er halt das Schwert innerhalb, ich glaube, sein Knie sticht. Und dadurch dann eben von diesem schwarzen Atem, ist es, glaube ich, oder sonst was, verwundet wird. Und andererseits ist es auch so ein richtiges Zusammenspiel ist, weil letztendlich ohne sie beiden wäre das Ziel nicht erreicht gewesen.
Wie ist denn so sein Verhältnis zu Eowyn? Immerhin reiten die 3 Tage zusammen. Und ja, beide so eigentlich auch im Geheimen, weil auch Eowyn sollte ja nicht in die Schlacht, ist ja ganz klar gesagt worden, sondern sie sollte.
Ja, das ist halt Edoras. Die erste Gemeinsamkeit. Ne? Die haben ja eine ganz klare, quasi gemeinsame Motivation. Also Merry und Eowyn befürchten ja beide, zurückgelassen zu werden, wollen beide kämpfen. Die eine ja für ihr Land oder aus Verzweiflung und Merry eher so für seine Freunde. Aber beiden wird ja gesagt, ihr bleibt zurück, weil ihr seid zu schwach, ihr seid zu klein, ihr seid eine Frau und so weiter. Und beide brechen ja dieses Mantra sozusagen auf und zeigen dann am Ende ja auch sehr eindrücklich, dass es trotzdem ging. Ne? Und das ist so sicherlich auch deren Story.
Was mir dazu gerade noch einfällt, das muss ich Annika auf den Tolkien-Tagen mal fragen. Ihr dürft mich auch gerne nochmal dran erinnern, falls mir das entfallen sollte. Woran ich gerade denken muss, das sind ja Geschichten, die wir aus den Weltkriegen tatsächlich kennen, dass sich auch Leute freiwillig gemeldet haben, die bei der Auswahl, bei der Musterung geschummelt haben, um in den Krieg zu gehen, obwohl sie zu jung waren oder gesundheitlich so gehandicapt waren, dass sie auf dem Papier für die Truppe halt nicht durften. Könnte es sein, dass Tolkien das bei den beiden so ein Stück weit aufgegriffen hat, oder ist das eher so der Storytelling-Effekt? Da hast du halt diese 2 Charaktere, die halt von außen so ein bisschen beschützt werden sollen. Wir haben dieses väterliche, großväterliche von Theoden da. Dann auch diese klassische Plattitüden, ja, der Krieg ist nichts für Frauen. Ist es das, oder könnte dieser Punkt des in Anführungszeichen in den Krieg schummeln aus Überzeugung da auch eine Rolle gespielt haben?
Also ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie eine Rolle in so einem in der Nebenlinie spielt. Ich glaube, der Großteil ist wirklich die Aussage, im Endeffekt ist das ja Rollenbilder überwinden, was da beschrieben wird, ne? Dass das dennoch geht. Und Eowyn spricht das ja auch sehr deutlich aus, dass das so ist. Ich weiß gar nicht, wie sehr Tolkien das mitbekommen hat, weil er war ja nun mal Soldat und hat sich nicht da reingeschummelt, sondern war ja quasi tauglich. Ja, aber es kann natürlich gut sein, dass er das mitbekommen hat. Das wird ja häufiger vorgekommen sein. Ich habe das irgendwie immer eher so mit den Amerikanern irgendwie in Verbindung gebracht, diese Praxis. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Briten war, aber es wird sich nicht großartig unterschieden haben wahrscheinlich.
Stimmt. Also ich glaube schon, dass da irgendwie, also dass es da Leute gab, die letztendlich für ihr Vaterland halt kämpfen wollten und sich deswegen reingeschummelt haben, obwohl sie es halt letztendlich nicht konnten oder nicht durften. Aber es ist eine interessante Überlegung, eben ob Tolkien daran gedacht hat oder das, ja gut, man kann ihn leider nicht mehr fragen, aber es ist schon interessant, wer das zu wissen, was, keine Ahnung, die Experten dazu sagen. Ja.
Ja. Irgendwann, so in 5 Jahren, bringt Amazon das Tolkien-Hologramm raus, frag ihn alles, was du schon immer wissen wolltest, und dann werde ich ihn genau also das fragen. Nicht,
Hologramm ist, glaube ich, nicht die richtige Bezeichnung.
Was auch immer. Okay, nochmal zurück. Das Gefecht mit dem, ja, oder sagen wir, der Kampf mit dem Hexenkönig. Merry wird verwundet und Merry wird ja genauso wie Eowyn erheblich verwundet. Gut, dann ist es irgendwie nett gemacht, dass ausgerechnet Pippin ihn quasi findet. Das ist ja gerade im Film nochmal sehr schön rausgehoben da. Was macht diese Verletzung mit Merry? Die hat ja schon einen starken Einfluss nochmal.
Also im Film nicht viel, ehrlich gesagt. Das ist da ja, wird er ja komplett ignoriert. Im Buch, erstens nimmt sie ihn komplett aus dem Spiel. So, er ist dann nachher wirklich erstmal sehr lange nicht mehr an Sachen beteiligt, weil er halt geheilt werden muss, weil er, also er geht ja zum Beispiel nicht mit vor Schwarze Tor, er ist an den Sachen, die danach kommen, bis zur Krönung und dann Rettung des Auenlandes und so ja eigentlich nicht wirklich beteiligt, ne?
Ja, er ist so ein bisschen, er ist wirklich aus dem Spiel, ne, muss man sagen. Er hat seine Rolle gespielt, er hat seinen Klimax gehabt mit der Zerstörung des Hexenkönigs, und was dann für die Welt sozusagen passiert, da ist er dann irrelevant. Fürs Auenland ganz andere Nummer, aber in der großen Geschichte hat er seine Rolle gespielt.
Ich hätte dazu anknüpfend eine aus meiner Sicht sehr interessante Frage. Tobi lacht schon. Der denkt sich im Subtext gerade vermutlich sowas dazu, ja, sonst wird's es ja nicht stellen.
Ja, ich dachte, mal gucken, ob es auch meine Sicht ist, aber frag erstmal.
Ist Merry der Hobbit, der mit den meisten Rückschlägen umgehen muss?
Das ist ja eine sehr interessante. Nein, ich finde die Frage auch gar nicht so leicht zu beantworten, tatsächlich. Die Frage ist ja, wie du jetzt einen Rückschlag unbedingt auch definieren willst. Ob du meinst, sowas wie, er kann nicht mehr weitermachen, er muss irgendwie so eine Pause machen, sozusagen. Oder, also, was meinst du mit Rückschlag?
Aus seiner Perspektive, so, also Pippin ist ja im Großen und Ganzen derjenige, der irgendwie mitkommt überall, der dann natürlich auch seine Charakterentwicklung durchmacht und überall seine Rolle spielt, aber er wird ja, die ganze Geschichte mit den Uruk-hai ist zusammen mit Merry, die Sache mit den Ents zusammen mit Merry, danach wird er von Gandalf mitgenommen, danach wird er von Beregond quasi in Minas Tirith mitgenommen und so weiter und so fort. Und Merry ist derjenige, der sich, also Frodo und Sam gehen halt straight weiter nach Mordor irgendwie, halt mit ihren paar Umwegen. Und klar, Frodo geht es dreckig. Und Sam ist auch irgendwie verzweifelt, weil es Frodo immer dreckiger geht. Aber so der Weg ist halt klar und es geht halt stetig weiter Richtung Mordor. Also aber
die Dauerstressor Gollum.
Ja, aber
warte. Du hast auch so Kankra
bei Merry
und so.
Ist es, bei Merry ist es so, Pippin geht weg, dann macht er bei den Rohirrim mit. Die Rohirrim wollen ihn nicht dabei haben. Dann geht er mit Eowyn, dann kommt da der Hexenkönig, beide sind schwer verletzt. Dann trifft sich mehr oder weniger alles wieder. Dann kann er nicht mehr mitwachen, weil er verletzt ist.
Was er, glaube ich, schon sehr viel hat, ist eine Trennung von seinen Freunden und die Ungewissheit, wie es seinen Freunden gerade geht. Das ist also sowohl bei Frodo und Sam, sobald die weg sind, das ist, wenn Pippin getrennt ist, der weiß auch nicht, ob er ihn jemals wiedersehen wird. Und das Gleiche mit Pippin passiert ihm ja vor allem zweimal, weil er halt im Minas Tirith zurückbleibt und Pippin vor Schwarze Tor zieht, wo er auch erstmal davon ausgehen muss, der kommt nicht zurück, den sehe ich nicht mehr wieder. Das ist ja auch ganz klar als Selbstmordmission mehr oder weniger angelegt gewesen. Also das hat er so gesehen, würde ich sagen, schon, dass er halt immer eine Trennung von Freunden und halt Ungewissheit, wie es mit seinen Gefährten weitergeht. Das hat er auf jeden Fall.
Also ich würde mich darauf einlassen, zu sagen, Merry ist der Hobbit, der mit den meisten unvorhergesehenen Rückschlägen zurechtkommen muss. Wenn man sich die Reise von Frodo und Sam anguckt, da sind jetzt auch schon ein paar Rückschläge dabei.
Also Kanka war, glaube ich, auch nicht vorgesehen.
Mit dem Schwarzen Tor, den Waldläufern,
deswegen sage ich, und so weiter. Ja, also vielleicht die Sache mit dem Schwarzen Tor.
Aber die sind auch die ganze Zeit zusammen, bis
ja,
sie dann halt
das stimmt.
Bei Kanka getrennt
das
werden.
Das ist auch so der Unterschied zwischen Merry und Pippin und Frodo und Sam. Die wachsen ja immer weiter zusammen, Frodo und Sam, und Merry und Pippin wachsen im Laufe der Geschichte auseinander.
Ja. Ja, Tobi, du hattest das eben gesagt. Er ist im Endeffekt außer Gefecht die ganze Weile und bis dann zur Befreiung des Auenlandes. Das ist ja, nachdem quasi der ganze Bums gelaufen ist, so der Ring ist zerstört, alle sind wieder über dem Berg und die Hobbits kehren dann nach getaner Arbeit zurück ins Auenland, um festzustellen, dass es nicht so gesund ist, als Hobbit bei einem wütenden weißen Zauberer irgendwie das Haus zu besetzen, den da rauszuschmeißen, seine Versorgungskammer dazu
plündern. Ja, man könnte sagen,
weil dann
die
kommt
Besetzung
zu dir nach Hause.
Man könnte sagen, die Besetzung des Auenlands war die Schuld von Merry und Pippin eigentlich.
Ja, ich denke schon, dass das so die Hobbits sind, die Saruman am ehesten auf dem Kieker hat, ne?
Ja, eigentlich hat er die nur gesucht wahrscheinlich da.
Ja, also ich meine, die Sache mit dem Ring ärgert ihn sicherlich auch, aber das mit seinem Haus und den wütenden Tannen und alles, das ja.
Und ein bisschen Wasser.
Und er hat sie sicherlich gesehen, ne? Also ich glaube, dass das Saruman auch nochmal voll ärgert. Er hat die ja quasi gefangen, dann sind die entkommen und dann kommen die und machen ihm sein Haus kaputt. Also das ist schon.
Und das auf eine unerwartete Art.
Ja, also das ist schon fies, also muss man sagen.
Isengard, ein unerwartetes Desaster.
Auch das ist ein Punkt, wo ich vielleicht ein bisschen sagen würde, es ist vielleicht auch nicht ganz unverschuldet. Man hätte das wissen können mit den Ents als Jahrhunderte oder Tausende alter Zauberer, der das alles studiert hat.
Dass
wenn man die
Hütte
des Waldes sauber macht, dass der Wald sauber wird. Aber
dass er nicht in diesen Wald geht und irgendwie sich denkt, ich brauche doch nur eine Fackel, ja, sondern dass er ins Auenland geht. Oh. Diese kleinen Ratten.
Also er hat ja schon vorher versucht, den abzuholzen. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Deswegen, vielleicht dachte er sich, dann nehme ich was in meiner Größe. Und das wurden dann halt die Hobbits.
Ja, Merry, so welche Rolle spielt er bei der Befreiung des Auenlandes?
Eine sehr große. Die vier, beziehungsweise eher die drei, Frodo ist ja so ein bisschen nebenher, sind ja die es am Ende maßgeblich organisieren. Er ist jetzt nicht die Größe, das macht schon eine Weile her, glaube ich, eher Pippin ist ja die noch mehr die Führungsrolle. Aber Merry und Sam sind natürlich trotzdem Anführer in der Situation, die das Ganze organisieren.
Also ich würde fast eher sagen, Merry ist sogar der Anführer. Weil,
ja, ich weiß ja nicht mehr.
Pippin ja stellenweise sogar weg ist und Verstärkung aus dem Tuckland organisiert und so. Und Merry schon die Person ist, die permanent in der Mitte des Geschehens ist, die auch noch am aktivsten da diese Schlacht leitet, die sie gegen die Schurken von Saruman da führen. Ich glaube schon, dass man fast eher sagen würde, also beide, Pippin und Merry, bringen da halt das ein, was sie gelernt haben auf der Reise, ne? Nämlich dieses Ritterliche, das Kriegerische, das, was den Hobbits da ja vorher vielleicht ein bisschen fehlte, und sind auch ganz klar, ich finde auch nochmal deutlich mehr als Sam auf jeden Fall die Führungspersönlichkeiten da, und auch Frodo generell, der ist ja eher der Pazifist, der dann noch versucht, so ein bisschen das Menschliche in dieser Schlacht zu bewahren. Mhm. Und ich würde fast Merry sogar eher noch als Anführer da sehen, weil die halt auch aus dem Bockland kommen. Er hat da im Osten des Auenlands auch nochmal im Lokal so viele Kontakte. Und Pippin kommt ja eher wirklich aus dem Tuckland, das war noch ein bisschen weiter südlich ist.
Mhm. Ja, ich finde auch bei der Befreiung des Auenlandes merkst du halt sowohl bei Merry wie auch bei Pippin einfach. Also Merry, der sowieso schon diese Reife und so weiter hatte, aber trotzdem nochmal, wie gereift und in Anführungszeichen souverän die geworden sind. Und wie überzeugt auch. Das ist.
Ja, es sind halt einfach.
Nicht mehr so ängstlich.
Genau, es sind einfach wirklich Ritter geworden. Also sie sind ja als. Zwar als Adel, aber im Auenland sind ja schon alles eher so bäuerliche Figuren. Und das sind jetzt einfach Ritter und Soldaten.
Ja, und auch Anführer, ne? Also
ja,
wirklich
genau.
Hauptleute.
Ja, das kann man, also ich glaube, es wird sogar so geschrieben, dass sie ritterlich wahrgenommen werden, letztendlich im Auenland, durch ihre Rüstung und durch ihre Schwerter. Ja. Einfach durch ihr Gebaren.
Ja. Merry kriegt ja auch noch dieses Horn aus Rohan, was ja auch nochmal
genau,
ein spezieller Punkt ist, so, ne, weil klar, wenn du jemanden aufrütteln willst, ist so ein Horn immer eine ganz gute Idee. Er hat das bei den Roheren sicherlich auch gelernt, wie man das imposant so bläst. Ne? Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Punkt, der so diese kleinbäuerlichen Hobbits da ein bisschen aus ihrem
und in dem Fall ist es ja auch so ein bisschen Traumabewältigung, weil Merry ja so die erste Erfahrung mit dem Horn war ja letzten Endes, wenn du ins Horn reinpustest, dann kommen deine Gegner und erschießen dich.
Stimmt, ja.
Yes. Ja, kann mal passieren. Vor allem, wenn du im Wald bist. Das ist das sogenannte Jagdhorn.
Also ihr Lieben da draußen, passt auf, geht nicht. Also erstens seid vorsichtig, wen ihr beim Plündern der örtlichen Landwirtschaft im Feld begegnet und was ihr dann macht. Und zweitens, passt auf, wo ihr das Horn spielt.
Das ist eine sehr gute Lektion fürs Leben generell. Pass auf, wo du das Wort spielst.
Gut. Also ein Punkt haben wir dann tatsächlich noch zu Merry und danach haben wir noch ein paar andere Dinge. Bleibt dran, es lohnt sich. Aber jetzt abschließend zu Merry. Der Ringkrieg ist vorbei, das Auenland ist befreit. Was macht er denn jetzt?
Wenn ich da kurz einhaken kann, also wenn ich das weiterführen kann, nach dem Ringkrieg ist Merry sogar noch eine ziemlich große Persönlichkeit. Also er heiratet erstmal die Schwester seines Freundes Fredegar Bolger. Die haben, glaube ich, auch ein Kind irgendwann. Und er wird
also er und die Schwester, nicht Fredegar und Merry.
Ja, ja, das ist ja, also klar. Also.
Und auch nicht Fredegar und die, also ja. Ja.
Danke für die Klarstellung.
Und sie werden, Merry, Pippin und Sam werden von Aragorn, glaube ich, die Ratsherren des nördlichen Königreichs ernannt. Und literarisch ist Merry auch sehr gewandt. Nämlich, ich glaube, er bringt die, ich glaube, er schreibt sogar, also er wollte ja damals Theoden was über das Pfeifenkraut erzählen und ich glaube, darüber schreibt er jetzt ein Buch, also die Kräuterkunde des Auenlandes oder sowas. Und seine Freundschaft zu Eowyn bleibt natürlich bestehen. Er besucht sie öfters in Ithilien, weil sie ist ja mit Faramir jetzt verlobt und er ist ja dann der Statthalter, glaube ich, von Ithilien oder? Mhm. Ich weiß nicht, ist Statthalter, ja.
Statthalter, Fürst, irgendwie sowas war das.
Ja, und mit Eomer natürlich auch. Und letztendlich geht es so zu Ende, dass er dann, ich glaube im Alter von 102 oder sowas, geht er dann mit Pippin zusammen aus dem Auenland fort. Und ich glaube, sie besuchen alle ihre Freunde noch mal ein bisschen und dann setzen sie sich in Gondor zur Ruhe, wo sie dann letztendlich auch bis zum Ende ihrer Tage verbleiben und neben Aragorn in den Hallen der Könige beigesetzt werden.
Ja, wir haben ja in der Pippin-Folge schon festgestellt, es gibt keine guten Altersheime im Auenland anscheinend.
Ja, und ich meine, zusammen brauchen die ja auch nur quasi einen ganzen Platz in der Gruft der Könige und nicht.
Das würde mich wirklich mal interessieren, wie die bestattet haben. Ne? Ein großer Sarg und
so nebeneinander.
Naja. Nebeneinander, übereinander, also quasi links, rechts sozusagen.
Sie sind ja die größten ihres Volkes, neben Bullen Rastatuk, beziehungsweise sogar größer. Ich glaube so 1,35 oder keine Ahnung, 4 Fuß.
Wobei
irgendwas.
Sie auch wirklich amtlich geschummelt haben.
Ja, und sie sind halt die größten ihres Volkes.
Merket auch da, geht nicht in den Wald, trinkt aus unbekannten Quellen, dann passt ihr vielleicht nicht mehr durch die Tür.
Zumindest die Hobbit-Tür, ja.
Gut, habt ihr noch was? Ich werte das als ein Nein. Dann hätten wir noch, last but not least, ein Zauberer kommt nie zu spät. Ja, Gandalf hat ja irgendwie einen, Achtung, Narren am Tuck gefressen und weniger am Brandybock. Wie wäre die Sache gelaufen? wenn Gandalf Merry mitgenommen hätte und Pippin quasi in Rohan verblieben wäre.
Ich kann mir vorstellen, dass Pippin wirklich in Rohan geblieben wäre. Dass er nicht hinterhergekommen wäre, nicht mit in den Schlag gezogen wäre und so. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Merry dieses ganze Zeug da mit Faramir und den vor seine Dienste anbieten und so gemacht hätte. Also es war schon gut, dass es so rumgelaufen ist und nicht andersrum.
Im Charakterzug passt es so besser.
Ich glaube, es wäre eigentlich genauso gelaufen, mit dem Unterschied, dass es beim Kampf gegen Hexenkönig irgendeine folgenschwere Verwechslung gegeben hätte. Also vielleicht hätte Eowyn auf einmal das Messer im Knie gehabt oder so. Ansonsten, ja.
Oder er hätte
schon besser als Turm gewesen.
Oder hätte an irgendeinem Schädel gedreht und es wäre noch ein Balrog erschienen und alles wäre ganz anders gelaufen.
Der Hexenkönig hätte bestimmt doof geguckt, wenn er dem aber da an der Nase rumdreht, oder?
Irgendwie hätte es geschafft, Pippin Morgoth aus den Lehren zurückzubekommen. Also.
Auch mit dem Ulschulz-Blick so, das war überhaupt nicht das, was ich hier vorhatte.
Ups.
Aber ansonsten ist Merry ja schon so der Hobbit, zu dem Gandalf so das wenigste Verhältnis hat, wenn man das so nennen will. Ne? Weil also Frodo eh klar, Sam gehört auch quasi zu Frodo dazu. Pippin kann er halt einfach nicht leiden. Also der regt ihn auf, der kann ihn bestimmt schon leiden. Und Merry ist irgendwie so immer dabei halt.
Ich glaube, der Punkt ist, Gandalf muss sich gar nicht besonders mit Merry befassen, weil Merry einfach so reif und umsichtig ist. Frodo als Ringträger braucht die Anleitung. Sam als der Unsichere, der halt vor allem sehr Frodo fixiert ist und ansonsten halt sehr unsicher, braucht eine gewisse Anleitung, dass halt das auch irgendwie klappt. Und Pippin braucht halt Zucht und Ordnung und so. Und jemanden, also eine ältere Autoritätsperson mit Stab und Hut, der ihm halt gut zuredet.
Ja.
So nach dem Motto, pass mal auf, kleiner Tuck, beim nächsten Mal machst du das aber bitte anders. Oder das Ganze halt mehr Gandalf-Style. Wenn du das nochmal machst, dann gibt's halt auf die Schnauze.
Schmeiß dich beim nächsten Mal selbst hinein.
Schmeiß ich dich das nächste Mal selber rein.
Ja. Gut. Dann sind wir tatsächlich durch. An der Stelle sei euch da draußen empfohlen, schaut die Filme, am besten die Extended Versions, lest die Bücher, hört die Hörbücher, hört euch die Hörspiele an und vor allem, schaut in
und
die
Amazon. Und vor allem schaut in die Amazon Serie.
Yeah. Vor allem, ja. Und vor allem,
ich fand die ja gut.
Die Folge kommt
spielt
ja jetzt.
Spielt die Spiele.
Was ja, guter Einwand, weil wenn ihr die Folge hört, wird es wahrscheinlich so der 1. Mai oder sowas um die Ecke sein. Das heißt, es ist nicht mehr lange, bis wir, wie wir schon sagten, uns auf den Tolkien-Tagen vielleicht sehen. Das heißt, ihr könnt nicht nur die Filme gucken, die Serie schauen, die Bücher lesen, alles natürlich gerne. Was ihr aber vor allem machen könnt, ist uns auf den Tolkien-Tagen treffen. Wir sind wieder da. Und wahrscheinlich am Samstag auch irgendwo zu finden in einer vor uns hin sabbelnden Art.
Das ist richtig attraktiv, klingt.
Richtig attraktiv. Ja. Genau, also wir werden wohl auch wieder auf den Tolkien-Tagen sein. Da kann man uns live hören und sogar sehen.
Und in Farbe.
In Farbe.
Und in Farbe.
Ja. Es fällt bestimmt irgendwie das Licht aus im Zelt oder so. Aber was ihr tun könnt, sind noch zwei andere Dinge. Zum einen, Thorsten und ich haben uns so ein bisschen überlegt, was fehlt so den Tolkien-Tagen noch. Und deswegen ist unser Angebot, wir haben noch 1000 Herr-der-Ringe-Brettspiele, die wir eigentlich ganz gerne zocken. Alle schaffen wir nicht immer, aber wir haben uns gedacht, wir nehmen die einfach mal alle mit. Und falls ihr Bock habt, mit uns eine Runde zu spielen, welches Spiel auch immer, welches wir halt so haben, ich werde mal irgendwann eine Liste vielleicht irgendwie zusammenstellen, kommt doch einfach zu uns. Wir werden auf dem Zeltplatz zu finden sein, auf dem alten Zeltplatz, was, glaube ich, das Westviertel ist.
Ja.
Ich bin mir aber nicht ganz, ja, es ist das Westviertel, ne? Großes schwarzes Zelt, wir werden mal noch ein paar Zeiten schreiben, wo ihr uns gut besuchen könnt, wo wir nicht anders eingebunden seid. Und falls ihr Lust habt, eine Runde Ringkrieg oder Abenteuer Mittelerde oder Ringgeister oder was auch immer zu spielen, vielleicht bringt ja auch noch jemand seine Magic-Karten mit, macht das gerne. Wir sind da bestimmt gerne dankbar. Vor allem auch, wenn ihr zum Beispiel am Donnerstag bereits anreist und den Freitag noch nichts vorhabt, könnt ihr uns sehr gerne ansprechen. Wir sind vielleicht zu übersehen, aber nicht zu überhören.
Ja, ich glaube, ehrlicherweise sind wir auch gar nicht so leicht zu übersehen.
Ja.
Wie gesagt, vermutlich sehr großes schwarzes Zelt.
Und der andere Punkt, den ich vielleicht jetzt noch kurz anbringen wollte, weil es gibt ja noch ganz viele andere tolle Tolkien-Podcasts und einer davon ist unter anderem der Tolkien-Podcast, der ja just an diesem Tag, jetzt dem 1. Mai, einen Spenden-Stream veranstaltet, damit die Tolkien-Tage inklusiver werden können. Da auch nochmal eine herzliche Empfehlung. Gerne nehmt teil, den Link haben wir euch unten in die Shownotes gepackt, dass da viel Geld zusammenkommt, dass die Tolkien-Tage auch für alle schön werden können. Und falls ihr das jetzt schon zu spät hört und der 1. Mai schon vorbei ist, könnt ihr natürlich trotzdem über den Link immer noch spenden. Da wird viel Geld gesammelt. Das Ziel ist 10.000 Euro, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, wo es gerade steht. Aber auch da wäre es ja schön, wenn da möglichst viele Leute sich beteiligen, damit noch mehr Leute auf die Tolkien-Tage kommen und dabei sein können.
Genau, vermutlich werden wir den Link auch so nochmal über die üblichen Kanäle verschicken und bei so einer Sache sind wir natürlich auch dabei, auch von uns wird es eine kleine Spende dazu geben und ja, wenn ganz viele Leute ein bisschen was dazu geben, dann wird es hoffentlich was damit, auf jeden Fall eine coole Sache, voll den Tollkühnen.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das andere funktionieren wird. Das Konzept Brettspiele und Pfeife rauchen ist ja eigentlich so, das eine ist sehr familienfreundlich, das andere weniger. Mal gucken, wie das wird, aber es wird auf jeden Fall ein großes Fest. Falls ihr Karten habt, kommt gerne vorbei. Falls ihr keine Karten habt, kauft euch Karten für nächstes Jahr, weil ja. Ich glaube, mittlerweile ist es komplett ausverkauft. Aber vielleicht kriegt ihr ja spontan noch irgendwo eine Karte. Geld am Pond ist zumindest aus Düsseldorf nicht weit und eigentlich aus ganz Deutschland irgendwie ganz gut zu erreichen.
Und ach ja, sind nur 500 Kilometer von.
Genau.
Ja.
Und es lohnt sich definitiv. Wer auch auf den Tolkien-Tagen sein wird, das hat er uns heute auch schon brühwarm nochmal erzählt, ist der Max. Max, erzähl doch nochmal ein bisschen was zu euch und wo man euch gegebenenfalls auf den Tolkien-Tagen finden kann.
Also, wir sind natürlich auch da. Und mit wir meine ich so wirklich wir. Am Anfang waren es ja eigentlich nur zuerst ich und meine Freundin. Aber jetzt ist der gute Philipp vom Podcast auch noch dabei. Also wir sind zu zweit wieder vor Ort und wir planen auch ein bisschen was. Wir haben sogar schon einen Zeitslot bekommen bezüglich Samstag. Wir werden Samstag wahrscheinlich 13.30 Uhr ungefähr, wenn die Planung so bleibt, werden wir zu live zu hören sein und zu sehen. Was wir genau planen, wissen wir noch nicht. Es wird wahrscheinlich irgendwie in Richtung, ja, irgendwas, was mit unserem neuen Konzept zu tun hat. Apropos neues Konzept, wir haben ein neues Konzept seit ungefähr Anfang des Jahres? Ja, eigentlich genau, ziemlich genau Anfang des Jahres. Anfang des Jahres haben wir den Herrn der Ringe beendet, Ende letzten Jahres und jetzt hat unser neues Konzept gestartet bezüglich der, wir weiten uns in die ganze Welt der Fantasy ein, verirren uns und ja, hört da gerne mal rein. Genau, auf Tolkien-Tagen sind wir da. Kooperation weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es steht, ob da noch irgendwas mal geplant war, das ist immer so ein Hin und Her. Genau, uns zu finden, wir sind zu finden auch auf dem Westviertel, wenn ich mich richtig entsinne, weil wir haben dieses Jahr ein Wohnmobil, sind wir mit dabei, mit dem Kastenwagen. Das war ein Akt, aber mehr dazu dann auf den Tolkien-Tagen. Und uns erkennt ihr auch an der Flagge. Wir haben eine Flagge dabei. Entweder tragen wir sie wieder rum oder sie wird am Camper direkt stehen. Da könnt ihr auch immer hinkommen, uns fragen und so weiter. Mich werdet ihr manchmal vielleicht nicht erkennen, weil ich in so einer schwarzen Gewandung rumlaufen werde. Aber Philipp werdet ihr immer erkennen. Außer es ist
Finger weg von unserem Zeltplan. Also
hey, ich stelle mich einfach nachts bei euch ins Zelt. Dann seht ihr mich gar nicht.
Ja, du wirst trotzdem nicht die gruseligste Gestalt sein, die nachts in diesem Zelt steht.
Das ist ein guter Punkt. Und ansonsten
wahrscheinlich würde schreiend wegrennen.
Wir haben ja Mary besprochen, Theoden König wurde auch besprochen. Also egal.
Letztes Jahr waren wir gar nicht so viel im Zelt, gerade nachts nicht. Da gibt es immer ein nettes Lagerfeuer.
Lagerfeuer, ja. Ja, genau. Also Tolkien-Tage. Ich glaube auch Westviertel, wenn die Wohnmobile auf dem Westviertel sind. Und ich glaube, letztes Jahr waren sie auch auf dem Westviertel. Dort sind wir zu finden.
Ja, und zu finden warst du auch mal wieder bei uns. Ganz lieben Dank, dass du unserer Einladung so kurzfristig gefolgt bist und unsere Folge wie immer bereichert hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Tim, immer wieder Tobi, eine Freude. Auch an euch ein Danke. Auch ihr habt die Folge natürlich bereichert Und ich bedanke mich auch bei mir höchst selbst.
Vielen Dank, Simon.
Ich habe dir ein paar Fragen vorgelesen und ein Bier getrunken.
Aber sehr gut hast du es.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr seid in den letzten 5 bis 10 Minuten mitgekommen bei dem, was wir euch erzählt haben. Und wir würden uns
Es sind ja noch weitere Dinge geplant, aber das wird erst dann auf den Tolkien-Tagen passieren. Ne? Es gibt ja Dinge, die noch ausstehen.
Wir wollen die Spannung hochhalten.
Stimmt, da müssen wir uns demnächst auch mal dran setzen.
Ja, wir müssen in eine gewisse Stadt fahren und Bier kaufen. Naja,
das ist schon wieder hier. Du bist heute im Spoiler-Laune. Also gut, ich habe gespoilert, dass der Hexenkönig stirbt, aber naja, wie auch immer. Wir scheinen uns hier noch ein bisschen zu verquatschen, aber das müsst ihr euch auch nicht mehr unbedingt anhören. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Es wäre super cool hier nochmal, wenn ihr an den Spendenaufruf von Tollkühn denkt zur Barrierefreiheit auf den Tolkien-Tagen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns da. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Alles Gute bis dahin, wenn es wieder heißt, hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Tschüss.
Tschüss.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Like den Podcast auf Instagram, folgt Hör die Ringe auf Spotify oder abonniert sie beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch Bewertungen sind immer herzlich willkommen. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr euch ein Steady-Abo holt. Damit kann Hör die Ringe die Technik weiter aufrüsten, neue Mikros kaufen und so weiter. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
Ich merke schon, es muss tatsächlich ein Tasting werden.
Also doch jedes andere, aber doch nicht, kannst du auch direkt Sion-Kölsch trinken.
Seppel hatte ja versucht, uns umzubringen mit dem Schnaps auf der Bühne. Mit dem Kreuzer, Sepp, wo er total enttäuscht war, dass wir nicht alle aus den Latschen gekippt sind.
Aber so die dümmsten, die es gibt, so, ne? So, Pippin ist eigentlich ein geheimer Agent von Sauron. Sowas auf dem Niveau.
Ja, ja.
Tom Bombadil ist eigentlich der Hexenkönig.
Okay. Sie wirklich immer noch nicht, wo das herkommt.
Die Geister hören auf den.
Also pass auf, ja, Tom okay, Bombadil ist die über Jahrtausende angesammelte Lebensessenz aus den getöteten bösen magischen Kreaturen, die als Bestrafung in den alten Wald in diese Form des immer fröhlichen Tom Bombadils.
Tom Bombadil ist eigentlich dieser, wie heißt denn das Vieh? Faun aus Narnia? Der wohnt auch in so einem Wald.
Ist Faun nicht so ein Rätselviech?
Hier Mr. Tumnitz.
Ach so, Herr Tumnus.
Ja, weiß ich nicht mehr genau.
Dieses Ziegenmännlein.
Ja, diese Panflöte.
Der Satyr.
Ja, ich sitze auch quasi, wie du vielleicht da siehst, dass du nur meine Stirn siehst, direkt vor dem Handy. Ja, dann sollte es ja jetzt so gehen. Okay.
Eine Hör die Ringe Produktion 2024.